Sex und Drogen bestimmen das Leben des Täters, über den wir heute sprechen. Aber das ist noch nicht alles. Er beobachtet Mädchen, fast noch Kinder. Und eines Tages schlägt er zu. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
Sina Deutsch. 18 Jahre lang hat ein Mann ruhig mit seinem schrecklichen Verbrechen, seinen Fantasien und seinen Erinnerungen gelebt. Erinnerungen an ein damals 8-jähriges Mädchen, das er entführt, missbraucht und getötet hat. 18 Jahre lang sucht die Polizei nach dem Täter, bis sie am 26. Oktober 2017 den 41-jährigen Rick J. festnehmen kann. Johanna B. wurde sein Opfer.
Ja, Rick J. ist ein ausgemachter Außenseiter. Er hat eine verfuschte Kindheit. Er trägt seit 18 Jahren ein Geheimnis mit sich herum. Er berauscht sich mit allem, was er kriegen kann. Sein Leben im Drogenrausch. Er lebt zurückgezogen mit seinen Fantasien. Kein Mensch, mit dem irgendjemand es gerne oder länger zu tun hat.
Johanna ist mit dem Fahrrad unterwegs, als sie auf Rick J. trifft. Er zerrt die 8-Jährige vom Rad, überwältigt und betäubt sie. Er sperrt sie in den Kofferraum seines Autos. Der damals 23-Jährige handelt spontan und impulsiv. Er hat beschlossen, an diesem Mädchen will er seine Neigungen ausleben. Sexuelle Fantasien, die ihn schon lange bewegen.
Ja, hat es vielleicht geschafft, eine Weile geschafft, seine Fantasien mit Drogen zu bekämpfen oder im Drogenrausch versiegen zu lassen. So eine Art Eigentherapie, aber natürlich erfolglos. Weil irgendwann werden diese Fantasien übermächtig. Es treibt ihn nach draußen, er ist unterwegs auf der Jagd. Und das Mädchen war ein Zufallsopfer, ein reines Zufallsopfer. Es ist einfach nur zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort und er ist auf der Suche. Und dieses Mädchen erfüllt alle Voraussetzungen, die er braucht. Die er braucht, um einen eigentlich lang gehegten Plan in die Realität umzusetzen.
Ja, die Polizei tappt natürlich erstmal im Dunkeln, durchleuchtet Johannas Wege. Es kommt heraus, dass sie besonders gerne am Rand einer Mülldeponie gespielt hat. Und die Frage ist natürlich, ob sie hier vielleicht jemand abgefangen hat. Also vielleicht auch jemand, der einfach Müll abgeladen hat. Und die Polizei lässt auch nicht locker und macht Jahre später auch einen zufälligen Fund. Und zwar hat sie ein Buch erhalten, wo alle Personen, die dort Bauschutt abgeladen hatten, namentlich erfasst wurden. Und dann haben sie sich an die Arbeit gemacht, um dieses Buch auszuwerten. Es waren nicht weniger als 400 Personen und die haben sie dann auch zur Reihenuntersuchung gebeten. Also 400 Männer, die zur fraglichen Zeit auf der Deponie waren und auch in der Nähe gewohnt haben. Und die Idee war natürlich, dass der Mörder Johanna getroffen haben könnte, als er Bauschutt ablud. Und da gab es tatsächlich einen aufmerksamen Nachbar, der jahrelang jedes Kennzeichen notiert hat. Und das kommt der Polizei jetzt zugute. Aber die Liste ist natürlich wahnsinnig lang. Und die Polizei sagt, das ist klar, es kann jemand sein, der in der Region wohnt. Es kann jemand sein, der beruflich hier in dem Ort zu tun hat. Oder es kann jemand sein, der irgendwann etwas mal samstagvormittags auf der Deponie nie war und Bauschutt abgeliefert hat. Und das ist also eine Spur, die Polizei sehr lange auf Trab hält, aber dann ins Leere führt. Doch dann berichtet ein Autofahrer den Eltern des vermissten Mädchens von einer Beobachtung.
Ja, ein Zeuge meldet sich und berichtet, ich bin von Randstadt nach Dimburg gefahren und ungefähr auf der Hälfte der Strecke ist mir dann dieser Jetta aufgefallen, der da langsam vor mir hergefahren ist. Ich habe ihn dann überholt und einen kurzen Blick reingeworfen. Darin saß ein Mann mit einem Pferdeschwanz mit dunklen Haaren.
Und für die Eltern ist natürlich diese Zeugenaussage natürlich irgendwo auch eine Hoffnung, ja, weil jemand identifiziert werden könnte. Andererseits ist es auch eine fürchterliche Qual. Also die Mutter sagt, hat damals gesagt im Interview, ich guck mir jeden an, der einen Pferdeschwanz trägt und denk mir immer, oh, der könnte das gewesen sein. Und das auch noch Jahre später dann von der Altersangabe. Immer wenn sie jemanden sieht, so ein Typ mit dunklen Haaren in dem Alter, dann sagt er immer, warst du das, denkt sie sich immer, auch wenn sie eigentlich davon ausgeht natürlich, dass der Täter jetzt gar nicht mehr so aussieht. Aber es ist natürlich wie so oft eine fürchterliche Qual für die Eltern.
Was sie nicht wissen. Rick J. sieht tatsächlich noch so aus. Das weiß man aber erst später. Und trotzdem kommt ihm keiner auf die Schliche. Dabei haben ihm schon seine Mitschüler prophezeit, schon im Abi-Jahrbuch haben sie ihm eine Karriere als Mörder und Vergewaltiger, so steht es da drin, vorhergesagt. Als Student verwahrlost er immer mehr, er zockt, er nimmt Drogen und rutscht immer weiter ab. Er ist ein Typ, der schon früh massiv auffällig geworden ist, auch in der Öffentlichkeit. Aber offenbar ist es nicht richtig interpretiert worden. Das ist halt ein Student, von dem man annimmt, der halt einfach nicht weiterkommt, der irgendwie halt scheitert, da ist er ja nicht alleine mit. Aber auf der anderen Seite ist es jemand, der in Unterhosen auf der Straße unterwegs auftritt. Das hätte auch keiner geglaubt, dass dahinter jemand steckt, der so dramatisch gestört und verstört ist. Aber noch weniger hätte man sich vorstellen können, dass das jemand ist, der so massiv kriminell ist.
Aber um nochmal auf diese Abi-Zeitung zurückzukommen, das ist ja schon unglaublich. Soweit ich mich erinnern kann, war das, glaube ich, die Bild-Zeitung, die dann später einen Mitschüler aufgetan hat, der diese Abi-Zeitung noch hatte. Da gab es ja, also bei uns war das auch so, zu jedem so eine kleine witzige Beschreibung, so zu jedem Abiturienten, ne? Und dass da die Mitschüler oder die Verfasser dieses Abi-Buchs geschrieben haben, er wird eine Karriere als Mörder und Vergewaltiger machen, also das habe ich jetzt so bei meinen Klassenkameraden nicht gelesen. Das gab es bei uns nicht. Also das ist schon selten auch, ne? Der muss schon auch da.
Der hat
sehr schon, aufgefallen sein.
Naja, oder zumindest er hat ja schon irgendwelche Sprüche abgelassen, die für die er dann bekannt war. Also ja, also nicht vom Tun her, sondern manchmal gibt es ja so Typen, die schon relativ früh Sprüche ablassen, für die sie dann einfach irgendwie bekannt werden. Ja, bevor sie mit Taten bekannt werden. Also er muss ja schon damals einen Eindruck hinterlassen haben, der dazu geführt hat, dass seine Mitschüler da reingeschrieben haben, aus dem wird mal ein Mörder und Vergewaltiger. Mhm. Also noch nicht mal, der wird kriminell. Was weiß ich, bescheißt mal Banken, sowas weiß ich wie Eleven's Ocean oder Ocean's 11 oder sowas, sondern das wird einer, der mal mit Mord und Vergewaltigung in Erscheinung treten wird. Also er muss schon speziell gewesen sein, was nicht verwundert, weil diese pädophilen Täter, da gehört er ja zu, das sind pädophile Sadisten, das sind schon auch Leute, die relativ früh, sage ich mal, noch nicht mit Taten, aber schon so mit Verhaltensauffälligkeiten oder mit auch so Kommentierungen oder so irgendwie in Erscheinung treten. Also man weiß das nicht. Ich kann mich erinnern, dass meine Tochter mal irgendwie relativ früh, noch lange vor dem Abitur mal zu mir gesagt hat, als ich sie im Schulhof abgeholt hat, hat sie mal gesagt, und deutete auf einen ihrer Mitschüler, das wird mal ein Zuhälter und das wird mal eine, die sich prostituiert. Es hat was Seherisches. Genauso ist es gekommen.
Ach komm.
Das passiert ja eher selten.
Wie alt war sie da, deine
das
Tochter?
Das war noch in der vierten Schulklasse. Das war noch nicht mal weiter fortgeschritten. Also das ist lange her. Und wo ich dachte, wie kommt dieses Kind auf dieses schmale Brett, auf diesen Gedanken? Und das ist eine ganz frühe Beobachtung. Und dann gibt es, das ist ja nicht self-fulfilling prophecy, sondern das ist vielleicht einfach nur eine verdammt gute Beobachtungsgabe, keine Ahnung. Aber es gibt ja, ich glaube, von jedem wird das Unterschiedlichste vermutet, was wir werden können, wenn wir uns mit 17 oder 18 oder 19 nach dem Abitur voneinander verabschieden. Die Mutmaßungen, wo der Weg hingeht, sind ja doch schon ganz unterschiedlich. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, also bei uns im Abiturjahrgang war keiner dabei, dem wir eine Karriere als Mörder und Vergewaltiger irgendwo attestiert hätten oder nachgesagt hätten. Das ist schon ungewöhnlich. Aber es sind natürlich auch natürlich die Zeiten, wo wir mehr noch als mit 10 oder 11 natürlich auch schon Vorlieben signalisieren, wo wir flirten, wo wir die ersten Anstrengungen machen, was weiß ich, bei dem anderen Geschlecht zu landen oder sowas. Und da kriegen wir schon untereinander mit, ob einer sozusagen da aus der Rolle fällt oder andere Gewichte setzt oder irgendwie spezieller ist. Ja, wir kriegen da mit. Und man sollte nicht vergessen, dass also auch Männer, die pädophil sind und pädophil und sadistisch sind, wie in diesem Fall, natürlich auch schon da in dieser Zeit natürlich ihre, sage ich mal, ihre geschlechtliche Identität ja anfangen auszubilden. Und wenn das schon so früh auffällt, dann reden wir ja letztendlich auf die Strecke betrachtet ja von einer schweren Paraphilie, also einer schweren, ja nicht Verirrung, sondern einer schweren Abweichung der sexuellen Präferenz. Und ich glaube, das merkt man schon in so einem Alter von 18, 19, oder?
Ja, das denke ich auch.
Also jedenfalls haben die Mitschüler das gemerkt, ja, sonst hätten sie es ja nicht hineingeschrieben.
Ich denke aber auch, dass auch schon der Drogenkonsum bestimmt in dem Alter auch schon hoch war.
Naja gut, es kann natürlich auch sein, es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass die Kombination deshalb auch zustande kommt, weil diese Täter natürlich diese Fantasien haben, merken, dass das eben natürlich von der Norm abweicht, dass das etwas ist, was sie auch mit kaum jemandem kommunizieren können. Und ich kenne Täter, die haben das mit Alkohol bekämpft, da waren sie meistens etwas erwachsen, das hat auch immer was mit Generationen zu tun und mit Verfügbarkeit. Und andere, die dann schon auch versucht haben, sage ich mal, das Ganze auch mit Drogen zu bekämpfen, im Sinne von, da macht es mich so dumpf, wenn ich diese Gedanken habe, wenn ich dann kiffe oder sonst was, dann kommen andere Sachen sozusagen, überlagern das. Mhm. Ja. Das ist, man kennt das, dass so eine intuitive Selbstbehandlung, auf der anderen Seite natürlich auch Signal für oder ein Symptom für eine Entgrenzung, also aus gesellschaftlichen Vorgaben oder sowas. Also so nach der Devise, ich mache halt, was mir Spaß macht. Ja, schließlich nehme Drogen, habe Sex, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, haben wir ja auch mal gesagt. Aber wir haben es natürlich nicht in der Art und Weise definiert, dass wir uns an kleine Mädchen angemacht hätten und so weiter und so fort. Also das ist schon auch noch ein zusätzlicher Hinweis für eine psychopathische Entwicklung, aber auch natürlich für deliktisches Verhalten, wie wir so neuhochdeutsch sagen, dass man also früh bereit ist, Grenzen des Strafrechts auch zu ignorieren.
Ja, und auch die ganzen Lebensumstände so, ne? Also er hat sich wirklich in so eine bizarre eigene Welt zurückgezogen und hat in einer völlig vermüllten Messi-Wohnung gewohnt. Also schon auch Verwahrlosung, fürchterlich. Es wird tatsächlich die Polizei auf ihn aufmerksam, aber der ist ja schlau, er denkt sich ein Alibi aus. Und es gibt noch mehr Ermittlungspannen. Also er hätte damals schon verhaftet werden können, das ist aber leider nicht passiert.
Ja, das kann ihm natürlich noch zusätzlich so ein Gefühl gegeben haben von Unverwundbarkeit oder sowas. Das ist ja manchmal so eine Kombination im Drogenrausch. Ja, ich kann das alles machen, mir gelingt das alles, ja. Und naja, zumindest wie dem auch sei, Fakt ist, man hat ihn nicht zum richtigen Zeitpunkt schon am Haken gehabt.
Ja. Naja, die Ermittler sind natürlich nicht untätig. Sie suchen jetzt nach dem Wagentyp. Es gibt einen Zeugen, der sagt, dass es sich um einen braunen Jetta handelt, der mit einem Kennzeichen HG für den Hochtaunus-Kreis. Und sie haben dann den Folgen vom Kraftfahrtbundesamt an die 600 Fahrzeuge dieses Typs bekommen. Und die haben auch wirklich alle Halter aufgesucht, aber sie konnten natürlich nicht alle Fahrzeuge antreffen. Und das ist natürlich die Nadel im Heuhaufen, ne? Und anfangs waren es dann noch 70 Fahrzeuge, die nicht angetroffen wurden, und dann am Ende noch 13, weil die einfach irgendwohin verkauft wurden. Teilweise ja damals auch gerne mal die älteren Autos in die Ostblockstaaten, ne?
Ja, so ein hässliches Auto, deshalb wurde das GEMA schnell verkauft und es gab auch nicht so viele davon.
Also normalerweise. Also Jetta ist schon, ja.
Also das ist schon schwierig.
Ja, ein schwieriger, brauner.
Passt zu dem Typen irgendwie.
Ja, ja, genau. Naja, also die Monate vergehen und 7 Monate nach dem Verschwinden von Johanna findet ein Spaziergänger ihre skelettierte Leiche in einem 100 Kilometer entfernten Waldstück. Und neben den Knochen sind dann auch noch Reste von ihrer Jeans und dem T-Shirt mit Mickey Mouse Motiv. Das ist da genau das T-Shirt, das die Schülerin am Tag ihres Verschwindens anhatte. Und die Polizei macht da aber eine sehr, sehr wichtige Entdeckung. Nämlich, dass der Täter Johanna gefesselt hatte, und zwar mit Klebeband. Und das wurde natürlich dann vom LKA mit den damaligen Möglichkeiten der Kriminaltechnik untersucht, und es wurde tatsächlich ein Teilabdruck einer menschlichen Hand drauf gefunden. Das Problem ist jetzt, dass das Paketklebeband mit dem Fingerabdruck Rick J. sofort überführt hätte, denn er war schon mehrfach polizeilich bekannt, Drogendelikte und so weiter. Aber damals gab es keine Übereinstimmung, es war jetzt nicht so, gab noch keine DNA-Untersuchungen wie heute. Und die Fingerabdrücke, die wurden ja damals so mit schwarzem Pulver irgendwie genommen, ne? So Fingerschwärze. Und dieses Ergebnis war natürlich oft unsauber und überhaupt nicht so zuverlässig wie die heutige digitale Methode. Und man muss sagen, dass heute wäre er überführt worden, schon damals. Aber damals eben noch nicht. Und das war gut für ihn. Und tragisch natürlich für die Polizei und die Opferfamilie. Weil eben die ganze Zeit, diese ganzen 18 Jahre ein geplagter, irrer Triebtäter frei herumlief.
Ja gut, das ist natürlich, heute wissen wir das im Nachhinein. Damals wusste man nicht, das ist ein Serientäter, weil es eher ungewöhnlich ist, dass so ein Täter im Laufe von 18 Jahren nicht noch ein weiteres Mal zuschlägt. Da kann man in Anführungszeichen von Glück reden, dass der offenbar dann im Drogensumpf tiefer gestrandet ist und dann nicht mehr in der Lage gewesen ist, von lauter Drogensumpf und Nebenwirkungen der Droge seine sexuelle Fantasien auszuleben. Das hoffe ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch Teilabdrücke von Händen. Das ist immer eine schwierige Kiste. Und dann überlegt man, nach wie vielen Monaten die Leiche gefunden worden ist. Also das muss, die Lack liegt ja nicht im geschützten Raum, sondern draußen irgendwo mit von Wind und Wetter und Witterung irgendwie überlagert. Und das ist alles schon schwierig. Also da will man gar nicht von einem Versagen der Ermittlungsbehörden ausgehen. Du hast es schon gesagt, es wäre heute alles schneller, weil heute kann man halt etwas digitalisieren und die Datenbanken sind dann innerhalb von wenigen Stunden im Vergleich.
Ja, ja, ich wollte auch gar nicht irgendwie Versagen und, der Ermittlungsbehörden sagen. Es ist halt einfach.
Ist, manchmal ist man ja knapp vorbei.
Es ist auch die verfehlt. Technik.
Es ist die Technik, die fehlt, oder es ist einfach eine so große Zahl von Spuren. Und die Spurenlage ist so unübersichtlich, dass es Monate oder Jahre dauert, die abzuarbeiten. Und irgendwann mal hast du ja nicht mehr da ein Team von 18, 20 Kriminalbeamten mehr in diesem Fall, sondern dann sind es noch zwei oder drei, die den ganzen Job machen müssen, weil es ist ja nicht der einzige Fall. Mhm. Was für uns so wichtig ist, ist einer von vielen Fällen. Und ich glaube schon aus meiner Erfahrung, dass die Kripo-Beamten, die so einen Fall am Tisch haben, mit ganz großem Engagement zu Werke gehen. Die drehen wirklich jeden Kieselstein um, es sei ja noch so klein, weil die wollen schon so einen Täter zur Strecke bringen, weil sie auch wissen, dass selten bei einem Mord, bei einem Verbrechen bleibt. Aber wie gesagt, du hast es schon gesagt, das ist natürlich besonders tragisch, aber diese bizarren Fantasien des Täters, die, das habe ich schon angedeutet, die waren schon in der Kindheit begründet. Er hat das ist schon früh angelegt gewesen. Und ich glaube, Rick J. war schon verdammt lange eine tickende Zeitbombe, die sich ein Stück weit selbst entschärft hat durch bizarres Verhalten, durch die Drogen. Mhm. Manchmal ist es auch für so einen Täter vielleicht sogar schwer, die eigenen Fantasien auszuhalten, aber auch die eigene Erinnerung an das, was er da getan hat. Das wollen wir eben mal vielleicht zugute halten, wenn überhaupt irgendwas. Ich glaube, das haben mich immer wieder gefragt, wie gehen solche Täter mit ihren Erinnerungen um? Begegnet denen nachts im Schlaf auch normal das Bild des Opfers, die weit aufgerissenen Augen eines Opfers, das man gerade erwürgt oder sowas, eines Kindes, das man getötet hat? Hat man daran auch Erinnerungen im Sinne von Empathie, dass einen das bedrückt? Und dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Ja, das tun ja viele. Wir kennen ja viele Täter, die können
nachts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch jeder irgendwie anders damit umgeht, oder?
Frage, ja, aber das ist so eine Frage, die mich immer beschäftigt. Wie geht ein Täter damit um? Und wie oft begegnet ihm im Schlaf, im Traum, in der Fantasie an irgendeinem Tag die Erinnerung wieder oder sowas? Oder ist das ganz gelöscht? Denkt man einfach nicht mehr dran? Ist das so? Das habe ich mich oft gefragt und manchmal habe ich welche gesehen, die konnten das wirklich so ausblenden, als wäre das nie geschehen. Die haben das wirklich sozusagen in der Psychiatrie oder in der Psychologie, sagt man, das vollkommen ausblenden können. Ja, also das wird einfach, spielt keine Rolle, weil man muss es ja raushalten können. Ich denke, wie hält auch ein Täter diese Bilder aus? Sind die nur besetzt mit Lust oder sind die auch teilweise besetzt mit, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass ich das gemacht habe? Also ich glaube, ich hoffe immer noch, dass beides irgendwo in so einem Kopf stattfindet. So ist jedenfalls meine Überlegung. Aber vielleicht irre ich mich ja und es passiert immer bei diesen Tätern so, dass solche furchtbaren Sexualstraftaten nur mit Lust und Geilheit verbunden werden und nicht mit Entsetzen über das eigene Tun. das ist so etwas, da bin ich bis heute noch nicht zu einem wirklich, sage ich mal, schlüssigen Ende gekommen. Ich glaube immer noch, dass es beides gibt, dass es die gibt, die völlig empathielos sind und das sozusagen nur für sich nutzen. Aber den einen oder anderen, denke ich mal, muss es auch geben, der über seine eigenen Taten auch erschrickt, in so einer Ambivalenz lebt zwischen macht mich an und erschreckt mich zu Tode, beides, denke ich manchmal. Ist das so? Keine Ahnung. Und dann denke ich mir, ist das vielleicht für so einen, der ab und zu wenigstens noch eingeholt wird von den Bildern seiner Tat, dass der es wirklich nur noch aushalten kann, irgendwo, wenn er durchgehend betrönt ist oder sowas. Mhm. Also Droge nicht nur als etwas, was Ventile öffnet, was Hemmungen abbaut, sondern was die so betrönt, dass du dich nicht wieder auf die Jagd begibst, sondern dass du sozusagen bei dem Gedanken daran in deinem Sessel oder auf deinem Bett zusammenzuckst und so, okay, dann morgen vielleicht.
Wobei er ja tatsächlich sich nicht wirklich unter Kontrolle hat. Also dass diese ganzen Jahre, die vergangen sind zwischen dem Mord an Johanna und den, als er dann gefasst wurde, also ich meine, 18 Jahre ist wahnsinnig lang und wir denken, also es ist nicht bewiesen, ob er nochmal getötet hat, aber es ist sicherlich klar, dass er auch immer wieder Sex mit jungen Mädchen hatte, also man fragt sich, wie er das geschafft hat, aber gut. Und er hat sich dann auch selber verraten, und zwar war das im August 2016, und da wird er von jemandem in einem Maisfeld beobachtet, und zwar macht er da so ein sexuell motiviertes Fesselungsspiel mit einer 14-Jährigen, und er verwendet halt wahnsinnig viele Lagen Klebeband, ganz, ganz oft umwickelt er die Hände und alles, und genau wie auch Johanna mit so viel Klebeband gefesselt war.
Also offenbar ist das so sein Fetisch.
Ja.
Weil dieses Übermaß an Klebeband ist ja das, was die Polizei hat aufmerksam werden lassen. Also in seiner sexuellen Fantasie und das, was ihn befriedigt, da spielt Klebeband offenbar eine große Rolle, ein Fetisch. Und für ihn ist das Mädchen eigentlich nur die Puppe, also ja, die er sozusagen zuklebt. Und so hat er das gesehen, und offenbar ist es das, was ihn besonders erregt, dieses auch wehrlos machen, dieses Einkleben, ist ja auch verpuppen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das hat so ein bisschen was, es ist ja schon ein deutlicher Fetisch. Und ich komme auch vor dem Hintergrund dessen, was ich eben gesagt habe, hier in diesem Fall bei ihm zu dem Schluss, dass bei ihm da keine Emotion ist, die ihn irgendwas bereuen lässt oder sowas. Also da denke ich, also bei ihm, sein Herz, seine Seele, die sind mit Teflon ausgekleidet. Da heißt, da perlt alles von ab. Da ist nichts, was man irgendwie Versöhnliches zu ihm finden könnte.
Nee, absolut gar nichts. Und jetzt dann also fast zwei Jahrzehnte nach dem Mord, muss er sich endlich vor Gericht verantworten. Die Tat wird rekonstruiert. Und zwar so: Rick J. fuhr ziellos durch die Gegend, und da hat er Johanna gesehen auf dem Fahrrad, und er hat sie überfallen. Also er sagt selber von sich, er sei nicht pädophil. Also das ist ihm auch ganz wichtig, dass er sagt, er sei nicht pädophil. Sondern er habe so eine Vorliebe für Teenager, und da ist er irgendwie aus seiner Jugend nicht rausgekommen. Also er nennt das selber Hebephil. Das bedeutet, dass er eine sexuelle Präferenz für pubertierende Mädchen empfindet. Wieder was gelernt. Ja, und weiterhin wird dann auch noch die Todesursache rekonstruiert, und zwar hat Rick J., muss man sich vorstellen, 15 Meter Klebeband um Johannas Gesicht gewickelt in 29 Umdrehungen, und daran ist sie dann letztendlich auch gestorben.
Also erstickt.
Erstickt. Mhm.
Aber nochmal, also ich meine, die das Verlangen eines Täters, sich von dem Pädophilen zu unterscheiden, kann ich ja nachvollziehen. Aber gut, ob pädophil oder pädophil, es geht hier auch um Sadismus, es geht um einen Fetisch, den er offenbar hat. Und es geht um eine Störung der Sexualpräferenz hin zu jungen Mädchen. Gut. Natürlich ist das Ganze auch etwas, was früh entsteht. Und das spricht eher halt eben doch schon für so eine in den Kern seiner Persönlichkeit reichende Störung. Fertig. Und das ist... zeigt es nochmal, und es ist natürlich auch natürlich von Empathie keine Spur. Das kennt er nicht. Da ist jemand ganz egoistisch drauf versessen, alleine seine Fantasie und seine Bedürfnisse zu befriedigen, sonst nichts. Da ist er, das läuft auf niedriger Reflexebene, ohne übergeordnete Stationen von Bewusstsein oder Reue oder Empathie ab. Und
es ist ja auch eine Form von Dominanz, ne? Wenn man jemanden so wehrlos fesselt, dominiert man ihn total. Ja,
man macht dann
total.
Natürlich auch jemand gesichtslos.
Man ja, ja.
Diese, man kennt ja im Bereich des BDSM kennt man ja diese Geschichten, ne? Dass die Gesichter halt verhüllt werden, verklebt werden, nur der Mund offen gelassen werden, darf auch noch gepanzert werden. Offenbar ist das, was ihn anmacht. Das ist ja offenbar etwas, was viele anmacht, dieser Fetisch, sonst wäre er ja nicht so häufig. Aber das ist schon eine Kombination bei ihm, die ist schon dazu geeignet zu sagen, die Prognose im Hinblick auf eine Heilung. Der erste Fall, da war er 23. Mhm. 18 Jahre später tritt er in Erscheinung. Also jetzt mittlerweile ist nichts mehr denkbar mit Nachreifung und so weiter. Da ist alles schon längst erfolgt. Hier haben wir es mit dem Manifesten, mit der manifesten Persönlichkeitsstörung zu tun. Und da ist es ganz schwierig, die wieder, wenn überhaupt, zu behandeln. Und deshalb ist die Strafe lebenslang und besondere Schwere der Schuld, ist natürlich Schuld und auch Strafe angemessen. Und das Erschütternde dabei natürlich, dass sich so eine eigentlich gruselige Prophezeiung aus einem Abiturjahrbuch sich auf diese schreckliche Weise erfüllt. Tja, wäre interessant gewesen, ihn damit mal zu konfrontieren, selbst zu sagen, guck mal, deine Mitschüler haben wir das schon vor 20 Jahren
keine
oder
Ahnung,
25 Jahren
prophezeit.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja,
was wird das gewesen sein? Whatever. Aber es ist natürlich eine grausame Prophezeiung. Wie dem auch sei, Sina, wir haben über ähnliche Fälle ja schon einige Mal gesprochen. Hier fand ich das Besondere, das ist halt so eine frühe Wahrnehmung offenbar, ganz unspezifische Wahrnehmung aus seinem Umfeld gab, die sich dann später bestätigt hat. Ja, lass uns also bitte nicht in alten Abiturjahrbüchern kramen. Es hat keine Bedeutung. Ich glaube, die meisten Prophezeiungen, die da drin stehen, die haben sich alle nicht erfüllt. Ich glaube, bei mir hat sich das auch alles nicht erfüllt, was meine Mitschüler damals vielleicht geglaubt haben, was ich alles machen würde.
Stand da nicht, dass du eines Tages im Gefängnis landen würdest?
Oder
für 32 Jahre?
Bei mir stand auch nicht da drin, der wird mal dieses und jenes. Ich glaube, es gibt immer mal Menschen, vor mir wurde wahrscheinlich auch gewarnt oder sowas, jedenfalls von Lehrern und so weiter. Und aber offenbar hat das bei mir jedenfalls keiner zu Papier gebracht, was aus mir mal werden würde. In diesem Sinne, wir freuen uns jetzt auf den nächsten Fall.
In 14 Tagen, genau.
In 14 Tagen.
Bis dahin.